NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Heckmann. Die Themen: G20-Finanzministertreffen dominiert vom Handelsstreit mit den USA. Israel bringt syrische Weißhelme in Sicherheit. Trumps früherer Chefstratege Bannon will EU-Wahl beeinflussen. Neue Vorschläge zum geplanten Einwanderungsgesetz in Deutschland. Gewalt an Schulen nimmt in Polizeistatistiken wieder zu. In Amsterdam beginnt morgen die internationale AIDS-Konferenz und im Sport unter anderem der Streit um die Fotos mit dem türkischen Präsidenten und die Äußerungen von Fußballnationalspieler Mesut Özil. Eigentlich wollen sie alle das Gleiche, nämlich einen fairen Handel ohne Handelsschranken. Doch die Realität ist eine andere. Das zeigt sich gerade auf dem G20-Finanzministertreffen in Buenos Aires. US-Zölle auf Waren aus China und der EU-Gegenzölle aus Europa, Drohungen mit weiteren Zöllen in Washington und so weiter. Die US-Regierung musste sich in Buenos Aires bisher deutliche Kritik anhören, auch aus Deutschland. Uwe Lüb bringt uns auf den Zwischenstand.
Erstmal überrascht Bundesfinanzminister Olaf Scholz nicht. Das Treffen mit seinen G20-Kollegen in Buenos Aires ist überlagert, sagte er, vom Handelskonflikt und all den Fragen, die sich daraus noch ergeben. Lösungen zeichnen sich nicht ab, obwohl man es immer meinen könnte, sagt er.
Viele Gespräche mit Vertretern der amerikanischen Regierung verlaufen so, dass man hinterher denkt, war doch ganz freundlich. Da müsste doch was draus erwachsen, hat sich aber bei den letzten Malen hinterher nicht als richtig herausgestellt.
Er habe es sich daher abgewöhnt, aus Gesprächen Schlüsse zu ziehen für späteres Handeln. Daher wundert sich Scholz etwas über die Einschätzung der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft, wonach der Handelsstreit aufgrund guter Gespräche in Buenos Aires nicht weiter eskalieren werde.
Ich glaube zunächst mal, dass es immer richtig ist, optimistisch zu sein. Und dann muss man auch noch klug genug sein, zu wissen, dass es anders kommen kann.
Soll heißen, die Lage ist ernst und noch bleibt sie es auch. Hoffnung setzt Scholz jetzt auf das Treffen von EU-Kommissionspräsident Juncker und Handelskommissarin Malmström kommenden Mittwoch in Washington. Ihre Botschaft an US-Präsident Trump solle sein:
Lass es bleiben.
Es, also weitere Zölle, jetzt auf Autos. Ob Juncker und Malmström einen Durchbruch schaffen, ist allerdings ungewiss, fügt Scholz an. Von den G20-Partnern bekommen sie jedenfalls Rückhalt. Einig ist man sich auch in der Einschätzung, dass jede weitere Eskalation des Handels Streits schadet, vor allem kleinen Ländern, aber am Ende auch gerade den USA selbst. Die EU jedenfalls sei wehrhaft, das müsse auch den USA klar sein.
Man kann da nicht hingehen, ohne auch klarzumachen, dass, falls es nicht zu einer Veränderung der Planung kommt, jetzt auch noch Zölle auf Autos zu erheben, das dann auch weitere Konsequenzen haben wird, wie es bei der Frage von Stahl und Aluminium ja auch schon der Fall war und ist.
Und selbst wenn der Handelsstreit weiter eskaliert, Scholz macht einen möglichen Gewinner aus, unabhängig davon, wie sich die Dinge entwickeln. Der Druck von außen durch die USA, glaubt Scholz, schweißt womöglich die EU zusammen wie nichts zuvor.
Eine der wahrscheinlich gar nicht angestrebten Folgewirkungen der Politik des amerikanischen Präsidenten könnte ein unglaublich beschleunigter Integrationsprozess der Europäischen Union sein. Denn jeder stellt bei dieser Gelegenheit fest, dass wir nur gemeinsam stark sein werden in der künftigen Welt und dass wir die Souveränität unserer Völker nur als Europäische Union verteidigen und sichern können. Das ist, glaube ich, die unübersehbare Lehre dieser Tage.
Soweit Stimmen aus Buenos Aires, zusammengetragen von unserem Korrespondenten Uwe Lüb. Und wir sprechen jetzt weiter über dieses Treffen mit Ivo Maruschek. Herr Maruschek, auch Sie sind ja die ganze Zeit dabei. Zunächst einmal, es war heute früh die Rede von freundlich verpackten, aber deutlichen Botschaften an die USA. Und wir haben ja gerade den deutschen Bundesfinanzminister gehört. Ihre Einschätzung, wie deutlich waren diese Botschaften?
Diese Botschaften waren schon sehr, sehr deutlich. Also Finanzminister Scholz hat ja ganz klar gesagt, die Message muss sein, lasst es bleiben. Und diese Botschaft hat der amerikanische Vertreter Steve Mnuchin, der Finanzminister, auch hier in Buenos Aires immer wieder gehört von allen Seiten, von den EU-Vertretern, von den Vertretern der einzelnen europäischen Staaten, die zu den G20 gehören. Also und aber auch interessanterweise von den anderen Ländern, die hier dabei sind, also von den Schwellenländern, die haben nämlich tatsächlich am meisten zu befürchten. Also letztendlich ging es doch immer darum, die USA zu versuchen zu überzeugen. Bis jetzt allerdings gibt es wenig Anzeichen, dass sich da irgendwas tun könnte.
Nun hat Olaf Scholz eben angesprochen, dass es ja einen Nebeneffekt, einen positiven geben könnte, nämlich dass zumindest erstmal die Europäische Union im Zollstreit zusammenrückt. Gab es da diese und vielleicht auch andere Allianzen in Buenos Aires?
Olaf Scholz hat das sehr deutlich gemacht, dass er auch gesagt hat, allein schon, dass es Trump bis jetzt nicht gelungen ist, die EU auseinander zu dividieren, das wertet er schon als ganz großen Erfolg, dass die EU bis jetzt immer es geschafft hat, mit einer Stimme zu sprechen. Und das ist auch aus anderen Delegationen zu hören, wobei sich die Tonalitäten doch ein bisschen unterscheiden. Also Olaf Scholz war sehr, sehr deutlich, aber auch konziliant in seinen Worten. Wenn man dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire zuhört, der ist viel, viel schärfer, viel, viel härter in seinen Äußerungen. Der sagt, was die USA hier anstreben, das ist das Gesetz des Dschungels, in dem immer nur der Stärkste gewinnt, und das kann es nicht sein. Der führt da also ein bisschen das härtere Wort, aber in der Sache sind sich die Europäer tatsächlich ja fast erstaunlich eigentlich.
Aber es klingt vorsichtiger als bei Ihrem Kollegen so, dass Sie sagen, naja, ob man wirklich da richtig zusammenrückt und ob das die Europäische Union bei ihrem Versuch, die Integration nach vorne zu bringen, auch fördert, da höre ich eher Skepsis.
Die Skepsis beruht auch darauf, dass man natürlich in Europa gerade auch sehr unterschiedliche politische Meinungen hat. Es ist ja auch angesprochen worden, dass der Vertreter der österreichischen Ratspräsidentschaft hier in Buenos Aires, der sich eigentlich sehr locker konziliant geäußert hat, dazu muss man wissen, das ist ein FPÖ-Vertreter, ein FPÖ-Politiker, der Staatssekretär im Finanzministerium in Wien ist. Die haben natürlich auch ein bisschen eine andere Agenda, aber wichtig ist trotzdem, dass das Verhandlungsmandat relativ klar ist, dass also klar ist, in Washington verhandeln Juncker und Malmström, und da gibt es keine Partikularinteressen, da gibt es keine Chance irgendwie, dass die US-Regierung dazwischen grätscht und dem einen oder anderen einen Sonderdeal anbietet. Das funktioniert offensichtlich ganz gut.
Nach dem, was Sie mitbekommen jetzt bei diesem G20-Finanzministertreffen, was erwarten Sie von dem Termin am Mittwoch in Washington mit, Sie haben es angesprochen, EU-Kommissionspräsident Juncker und der EU-Handelskommissarin Malmström?
Ehrlich gesagt, sehr wenig. Also wenn man abseits von offiziellen Statements hier mit Vertretern der verschiedenen europäischen Delegationen redet, ist eigentlich die Haltung und die Meinung, die man immer wieder hört, geht in die Richtung, Trump hat seine Meinung längst gefällt, den kann man nicht mehr beeinflussen. Man kann hier mit Steven Mnuchin vielleicht reden, der ist ja auch konzilianter, der ist eigentlich auch eher ein Gegner dieser Zolleskalation. Aber solange Trump nicht auf ihn hört, können wir auf Mnuchin einreden, solange wir wollen. Und dass da wirklich am Mittwoch oder in den folgenden Tagen dann in Washington ein großer Durchbruch kommt, damit rechnet eigentlich keiner. Die Europäer, die ich hier höre, ziehen sich eigentlich eher warm an und rechnen damit, dass die nächste Eskalationsrunde kommt.
Einschätzungen waren da von unserem Korrespondenten Ivo Maruschik zum G20-Finanzministertreffen. Die syrische Hilfsorganisation Weißhelme hat im Bürgerkrieg mehr als 100.000 Menschen gerettet, und jetzt waren ihre Mitarbeiter selbst auf Hilfe angewiesen. Mit israelischer Unterstützung wurden hunderte Weißhelm-Mitarbeiter und ihre Familien aus umkämpften Gebieten in Sicherheit gebracht. Das bestätigte das israelische Außenministerium. Die Evakuierten sollten nach vorübergehendem Aufenthalt binnen 3 Monaten von Großbritannien und Kanada sowie Deutschland aufgenommen werden. Bundesinnenminister Seehofer habe dafür Aufenthaltsgenehmigungen erteilt, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums über die nächtliche Rettungsaktion Anna Almeling.
Es ist eine ungewöhnliche Rettungsaktion. Mitten in der Nacht überqueren hunderte Flüchtlinge eine Waffenstillstandslinie, die normalerweise streng überwacht wird. Israel und Syrien sind seit Jahrzehnten miteinander verfeindet, doch im Schutz der Dunkelheit gewähren israelische Soldaten den Syrern ausnahmsweise Einlass und lassen sie weiterreisen nach Jordanien. In ihrem Heimatland waren die Mitglieder der Hilfsorganisation Weißhelme und ihre Familien in eine Art Sackgasse geraten, auf der Flucht vor der syrischen Armee. Sie suchen Rettung für ihr eigenes Leben, nachdem sie die Retter für Hunderte von Zivilisten waren, unter dem Bombardement des Regimes in Syrien, sagt eine Journalistin des arabischen Nachrichtensenders Al-Hadath. Seit 2013 helfen die Weißhelme Opfern des syrischen Bürgerkriegs. Sie retten nach Luftangriffen Menschen aus Trümmern und leisten erste Hilfe in den Gebieten, die die Aufständischen kontrollieren. Die syrische Regierung beschuldigt die Weißhelme, islamistische Terrorgruppen zu unterstützen. Die Weißhelme selbst betonen ihre Neutralität und geraten nun im Süden Syriens zunehmend unter Druck. Denn das Gebiet wird seit einigen Tagen wieder fast vollständig von den Regierungstruppen kontrolliert. Die rücken immer weiter nach Süden vor. Der einzige Ausweg für die Weißhelme? Über die Grenze nach Israel. Von dort aus geht es weiter nach Jordanien, denn der direkte Weg von Syrien nach Jordanien ist durch eine Splittergruppe der Terrororganisation IS versperrt. Der Nachrichtensender Al-Hadath meldet, heute wurden 800 Weißhelme mit ihren Familien aus Südsyrien nach Jordanien gebracht. Dies war zuvor mit Amman vereinbart worden, um sie von Jordanien aus später in 3 westliche Länder umzusiedeln. Welchen Weg die Flüchtlinge zurückgelegt haben und wie viele Menschen genau in Sicherheit gebracht wurden, darüber gibt es noch keine Angaben. Die BBC berichtet, ein Teil der Gruppe befinde sich noch auf syrischem Boden und habe das umkämpfte Gebiet bisher nicht verlassen können. In Jordanien sollen die Flüchtlinge maximal 3 Monate lang bleiben, bevor sie jordanischen Angaben zufolge umgesiedelt werden, nach Kanada, Großbritannien und Deutschland.
Die Bewegung, so will der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, seine neue Stiftung nennen, mit der er die EU-Wahl im kommenden Jahr beeinflussen will. US-Medien berichten unter Berufung auf Bannon, die Stiftung werde ihren Sitz in Brüssel haben und europäische Rechtspopulisten unterstützen. Andreas Meyer-Feist schildert, was in Brüssel darüber zu erfahren ist.
Seit er das Weiße Haus verlassen hat, sucht Steve Bannon nach neuen Möglichkeiten, um seine Art des Populismus zu fördern, gegen liberale Eliten, gegen Migration und für Nationalismus. Nun hat er ein neues Ziel, Europa. Die Flut steigt, jetzt ist der richtige Moment. So formulierte es Bannon schon vor einer Woche in einem Interview mit John Hope von der britischen Tageszeitung The Telegraph. Der ultranationalistische Publizist Bannon, einst Donald Trumps Wahlkampfleiter und Chefstratege, war in London, als auch Trump dort war. Während der US-Präsident bei der britischen Königin weilte, traf Bannon in einem Londoner 5-Sterne-Hotel Vertreter rechtsgerichteter Bewegungen in Europa. UKIP-Gründer Nigel Farage, angeblich auch Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban, Funktionäre des früheren Front National von Marine Le Pen aus Frankreich und der rechtsnationalen Regierungspartei PiS aus Polen, berichtet der amerikanische Fernsehsender CNN. Das Ganze unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Einzelheiten sickerten erst jetzt durch. Bannon wolle ideologische, aber auch praktische Schützenhilfe leisten. Der Fokus liegt auf der Europawahl im nächsten Jahr. Ich arbeite mit allen möglichen Parteien, Gruppen und Leuten zusammen. Steve Bannon geht es nicht nur um Hilfe für große rechtspopulistische Parteien und Bewegungen. Er will jene Gruppen in der EU unterstützen, die keinen großen Apparat haben, in Form von Umfragen, Analysen und Beratung. Vor allem, wie es Bannon formuliert, zwielichtige Gruppen, die ohne professionelle politische Strukturen oder Geld aktiv sind. Geplant ist eine Denkfabrik, Unterstützung bei der Social-Media-Arbeit, bei Umfragen und gezielten Botschaften. Ich bin sehr beeindruckt darüber, wie das in Italien gelaufen ist. Was in Italien funktioniert, kann überall in Europa funktionieren, wenn wir eine gute Ideenmaschine haben. Bannon sieht Italien als Vorbild, vor allem Matteo Salvini, Italiens Innenminister und Führer der Lega, eine von 2 Parteien in der Koalitionsregierung in Rom. Salvini hatte ganz nach den Vorstellungen Steve Bannons im Wahlkampf auf die sozialen Medien gesetzt, auf wirtschaftlichen Nationalismus und fremdenfeindliche Bemerkungen. Sein Wahlspruch: Italien zuerst.
Obiettivo comune.
Das ist das gemeinsame Ziel, um die Probleme zu lösen. Wir sind auf einem guten Weg. Mit 10 Mitarbeitern will Steve Bannon in Brüssel anfangen ab November. Dank der rechtspopulistischen Bewegungen werde es in Europa individuelle Nationalstaaten mit ihren eigenen Identitäten geben und ihren eigenen Grenzen. Was auch noch zu erwarten ist, hatte Bannon im März deutlich gemacht, bei einem Besuch bei Marine Le Pen in Frankreich. Zitat: Lassen Sie sich doch ruhig als Rassisten bezeichnen, tragen Sie es als Ehrenabzeichen.
Aus Brüssel berichtete Andreas Meyer-Feist. In Deutschland wird seit langem über ein Einwanderungsgesetz gestritten. Bundeskanzlerin Merkel hat es in ihrer Sommerpressekonferenz gerade erst als zentrales Projekt der Großen Koalition bezeichnet, und zwar mit Blick auf den Fachkräftemangel. Bis zum Ende des Jahres solle das Gesetz auf den Weg gebracht werden, wie die Kanzlerin es formulierte. Da es die Chance auf legale Zuwanderung nach Deutschland schaffe, sei es auch ein Bestandteil im Kampf gegen die illegale Migration, so Merkel. Bundesarbeitsminister Heil von der SPD schlug im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung jetzt befristete Aufenthaltsgenehmigungen für jobsuchende Fachkräfte ohne Hochschulabschluss vor. Frank Eichmann erzählt aus Berlin mehr.
Es ist zwar nicht der offizielle Name, beschreibt die Idee aber recht gut. Schnuppervisa schlägt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil vor, um im Ausland Bewerber für besonders nachgefragte Berufe zu finden. Er könne sich vorstellen, dass etwa Pflegekräfte aus dem Ausland für ein halbes Jahr nach Deutschland kommen und sich hier Arbeit suchen, so Heil in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und sollten sie keine Stelle finden, dann müssten sie nach Ablauf dieser Zeit wieder zurück. Der Bezug von Sozialleistungen müsse ausgeschlossen sein. Dies ist der neueste Vorschlag für ein Gesetz, das jahrzehntelang politisch höchst umstritten war, ein Einwanderungs- oder Zuwanderungsgesetz gegen den Fachkräftemangel, von der SPD forciert und von Bundeskanzlerin Merkel am vergangenen Freitag mit besonderer Dringlichkeit versehen.
Das ist schon ein zentrales Projekt, deshalb finde ich auch gut, dass wir gesagt haben, wir wollen bis Jahresende da die Dinge auf den Weg bringen. Dieses Fachkräftezuwanderungsgesetz soll da Möglichkeiten der Gewinnung von Fachkräften eröffnen, wo wir heute noch keine guten Möglichkeiten haben.
Arbeitsminister Heil hat das so präzisiert, unbürokratisch und nicht nur für höchst qualifizierte Arbeitnehmer ausgelegt, solle das künftige Einwanderungsgesetz sein. Sprich, über die bisherige Blue Card Regelung hinausgehen, zu der Kanzlerin Merkel am Freitag sagte:
Trotz der Blue Card, eine europäische Regelung, aber mit Einkommensgrenzen, oberhalb derer dann Fachkräftezuwanderung möglich ist, haben wir zum Teil auch gerade in einfachen Berufen einen großen Mangel an Fachkräften.
Ein weiteres Element neben dem Schnuppervisum zur Arbeitssuche könnte sein, dass der Nachweis eines Arbeitsvertrags ausreicht, um nach Deutschland zu kommen. Damit wäre ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild vom Tisch, bei dem Kriterien wie Berufsqualifikationen oder Sprachkenntnisse nachgewiesen werden müssen. Was wiederum eine einfach klingende Idee ist, auch von den Grünen im Bundestag unterstützt. Und so sagt zu den Regierungsüberlegungen Phyllis Pollat, Migrationsexpertin der Grünen im Bundestag:
Das sind zwar einzelne Bausteine eines Einwanderungsgesetzes, das Gesetz muss aber weit über dem hinausgehen. Denn für uns ist ein modernes Einwanderungsgesetz, das sich an einem Punktesystem orientiert. Dazu gehören natürlich auch der Abbau von bürokratischen Hindernissen beim Zuzug von ausländischen Fachkräften und vor allem die Möglichkeit eines Spurwechsels.
Beschlossen ist ohnehin noch nichts und nähere Details zum geplanten Einwanderungsgesetz konnte das fachlich zuständige Bundesinnenministerium am Sonntag auch nicht beisteuern. Horst Seehofer soll nach der Sommerpause erste Eckpunkte vorlegen. Bis Jahresende will das Bundeskabinett den Entwurf des Einwanderungsgesetzes fertiggestellt haben, das voraussichtlich Anfang 2019 vom Bundestag beraten und dann verabschiedet werden kann.
Soweit der Bericht aus Berlin. Schweden kämpft weiter gegen schwere Waldbrände. Der Katastrophenschutz spricht inzwischen von 70 Feuern vom Süden des Landes bis zum Polarkreis. Allein die drei größten Brände in der Mitte des Landes sind mit mehr als 20.000 Hektar so groß wie die Fläche der gesamten Stadt Hannover. Der Qualm ist in manchen Gebieten so dicht, dass die Löschflugzeuge nicht abheben können. Erstmals seit Tagen gibt es zwar gute Nachrichten, berichtet jetzt unser Korrespondent Carsten Schmiester. Trotzdem können die Einsatzkräfte noch immer jede Unterstützung gebrauchen.
Hubkonzert auf der Autobahn Richtung Norden. Ein Konvoi polnischer Feuerwehrfahrzeuge wird von Schweden herzlich und lautstark begrüßt. Die polnischen Helfer sind hoch willkommen, denn auch wenn sich die Waldbrandlage in den vergangenen Tagen nicht weiter verschärft hat, es gibt noch immer viel oder besser zu viel zu tun für den überforderten schwedischen Zivilschutz, der weiterhin mit italienischen und französischen Löschflugzeugen unterstützt wird, dazu mit Spezialhubschraubern aus Norwegen, Deutschland und Litauen und von Feuerwehrleuten teilweise mit Spezialgerät wie besonders großen Wassertransportern aus Portugal, Österreich, Dänemark, auch Niedersachsen. Die Zahl der Brände im ganzen Land liegt derzeit bei um die 50. Immer wieder werden kleinere neue Feuer gemeldet, aber meist schnell gelöscht. Schwerpunkt der Brandbekämpfung ist derzeit die Region um Gävleborg in Mittelschweden, knapp 300 Kilometer nördlich von Stockholm, mit einem der drei größten und laut Zivilschutz ohne Wetterumschwung nicht mehr zu löschenden Großbränden. Aber auch von dort gibt es erste gute Nachrichten, sagt Hans Nornholm, Einsatzleiter der Feuerwehr von Hälsingland. Anfangs haben sich die Flammen in alle Richtungen ausgebreitet und waren nicht zu kontrollieren. Jetzt haben wir noch eine Feuerfront im Nordwesten von Enskogen. Diesen Brand bekämpfen wir gerade mit allen verfügbaren Flugzeugen und Hubschraubern. Er macht uns noch am meisten zu schaffen. Überall sonst haben unsere Trupps die Brände entweder gelöscht oder sie unter Kontrolle. Tonnenweise Löschwasser aus der Luft und das Schlagen von Schneisen in die Wälder haben diese ersten Erfolge gebracht, auch andernorts in Schweden. Man hofft, eine erneute Zuspitzung der Lage verhindern zu können, aber sie bleibt weiter sehr angespannt. Nach dem heißesten Juli seit mehr als 250 Jahren und einer Hitzewelle, wie es in Schweden seit mehr als 70 Jahren nicht gegeben hat, sind die Wälder und Felder völlig ausgetrocknet. Und es sieht zumindest mittelfristig nicht nach dem erhofften Wetterumschwung aus. Im Gegenteil, sagt Peter Arnewall, Feuerwehrchef beim Zivilschutz. Er wies auf zwei akut gefährliche Entwicklungen hin, unter anderem darauf, dass Blitze neue Brände verursachen können. Wir erwarten schwere Gewitter, die von Finnland aus über die Ostsee nach Österbotten und Norrbotten ziehen. Und in Mälardalen und in der Region um Kalmar dürfte es in der kommenden Woche bis zu 35 Grad heiß werden. Das bedeutet extreme Waldbrandgefahr. Wir bereiten uns also gerade auf weitere Einsätze dann im Süden des Landes vor.
Därför försöker vi ha lite handlingsberedskap för södra Sverige.
Fragt sich nur, womit, außer mit örtlichen Feuerwehren. Die eigenen Spezialkräfte und die aus dem Ausland sind und bleiben wohl vor allem in der Landesmitte gebunden. Hinzu kommt, dass die äußerst effektiven Löschflugzeuge nach ihren Dauereinsätzen spätestens Mitte der Woche gründlich gewartet werden müssen und so lange nicht starten können. Das alles klingt nicht nach Entwarnung, ganz im Gegenteil.
Carsten Schmiester hat es erwähnt, Unterstützung für die Löschtrupps in Schweden kommt auch aus Niedersachsen. Feuerwehrleute aus Nienburg haben sich auf den Weg gemacht. Anita Fallack.
Mit 9 Fahrzeugen haben sich die Feuerwehrleute aus dem Landkreis Nienburg auf den Weg gemacht. Insbesondere Löschfahrzeuge, die größere Mengen Wasser an die Brandstellen bringen können, sind nach Angaben des Innenministeriums gefragt. Die 52 Helfer aus Niedersachsen werden für eine Woche in Schweden im Einsatz sein. Weitere Einheiten aus Stadt und Region Hannover stehen als Reserve bereit und könnten nachreisen. Der Gedanke der europäischen Solidarität sei für Niedersachsen von besonderer Bedeutung. Deshalb biete man natürlich Hilfe an und unterstütze, wo es geht, sagte Innenminister Pistorius.
Die Gewalt an Schulen war in Deutschland viele Jahre lang rückläufig. Schaut man auf die Polizeistatistiken der vergangenen 5 Jahre, dann gab es in 10 Bundesländern eine Trendwende. Das berichtet die Zeitung Welt am Sonntag. Nina Barth.
Die Welt am Sonntag beruft sich auf Lagebilder der Landeskriminalämter. Demnach war der Anstieg der Kriminalität an Schulen im Bereich der gefährlichen oder schweren Körperverletzung am höchsten. Trauriger Spitzenreiter ist Berlin. Dort seien die Meldungen über schwere körperliche Gewalt zwischen 2012 und 2016 um 69% gestiegen, schreibt die Zeitung. In Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Baden-Württemberg habe es in den vergangenen Jahren einen Anstieg um rund 40% gegeben. In Bayern und Hessen ein Plus von rund 20%. Ein weiteres Indiz für ein schlechteres Klima an vielen Schulen ist laut der Zeitung eine erhebliche Zunahme von Bedrohungen. Unklar ist allerdings, ob die Gewalt an Schulen wirklich zugenommen hat oder ob nur mehr Fälle gemeldet werden. Die Welt am Sonntag berichtet, nach Meinung von Kriminologen führten Präventionsprogramme dazu, dass Lehrer genauer hinschauten und eher bereit seien, Straftaten anzuzeigen.
HIV-positiv, diese Diagnose ist heute kein Todesurteil mehr. Was die Medizin inzwischen für die rund 30 Millionen HIV-Infizierten weltweit tun kann, darum geht es von morgen an bei der Internationalen AIDS-Konferenz in Amsterdam. Unter anderem hoffen Wissenschaftler auf einen Impfstoff gegen das HIV-Virus. Jan Tuschinski wird von dieser Konferenz berichten und vor ihrer Reise nach Amsterdam hat sie mit einem Mann gesprochen, der ihr schildert, wie die Diagnose HIV-positiv sein Leben verändert hat.
Karl heißt im wirklichen Leben anders, aber er möchte nicht, dass Freunde, Bekannte oder Kollegen ihn erkennen. Karl ist in einem 600-Seelendorf irgendwo in Bayern aufgewachsen. Dass er schwul ist, hat der 47-Jährige dort niemandem erzählt.
Das war halt da immer nur so ein Thema, wenn man schwul ist, dass man halt ganz anders ist. Und ich habe ja auch nie schwule Freunde gehabt oder so. Ich bin in einer Clique aufgewachsen, ich bin, habe mit denen alles gemacht. Wir sind ganz normal feiern gegangen, was man halt auf dem Land macht, die Dorffeste besucht.
Dann bekommt er im Jahr 2004 die Diagnose HIV-positiv von seiner damaligen Betriebsärztin. Die erklärt ihm, du hast AIDS und nicht mehr lange zu leben, obwohl es zum damaligen Zeitpunkt längst Medikamente gegen HIV gibt. Auch mit seiner Familie wird es schwierig, erzählt er. Christopher Knoll von der Münchner AIDS-Hilfe sagt, das sei ein ziemlich typischer Verlauf.
Das Problem ist, dass HIV-Positive ja oft mehrfach stigmatisiert sind. Wenn ich ein schwuler Mann bin und meine Familie schon mit meinem Schwulsein ein Problem hat, dann wird das mit der HIV-Diagnose nicht besser werden.
Karl bekommt in seiner Arbeit sofort Hausverbot. Vollkommen unbegründet, weil das Virus nicht bei normalem Körperkontakt übertragen wird. Und seine Krankheit macht schnell die Runde im Dorf. Selbst beim Einkaufen steht er unter Beobachtung.
In dem Supermarkt schaut, das ist der mit AIDS. Und da war es aus. Und Und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wer weiß denn alles Bescheid hier?
Christopher Knoll kennt die Vorurteile und Klischees, die beim Thema HIV immer noch kursieren.
Da kommen Bilder von Sexualität, von schwulen Männern, von bei manchen Leuten Prostitution, was schon in Deutschland noch nie gestimmt hat, von Drogengebrauch, von wildem Leben. Also da kommen sehr klischeehafte Bilder von einem Verhalten, was in manches konservatives Weltbild weniger hineinpasst.
Die Deutsche AIDS-Hilfe machte vor wenigen Jahren eine Umfrage unter HIV-Infizierten zum Thema Diskriminierung. Dabei kam heraus, dass ein Fünftel der Infizierten etwa beim Zahnarzt nicht behandelt werden. Fast 80% kennen Tratsch und Beleidigungen im Alltag und über 80% gaben an, ihren Job verloren zu haben, und zwar wegen Diskriminierung, nicht wegen gesundheitlicher Probleme. So war es auch bei Karl.
Nein, also wir bieten doch Ihnen keinen Job mehr an. Da sage ich, ja, wie soll ich das jetzt verstehen? Müsst ihr kündigen? Ja, natürlich.
Damit Betroffene ihre Erfahrungen schildern und sich Hilfe holen können, hat die Deutsche AIDS-Hilfe erst im Mai ein neues Online-Portal eingerichtet. Für Karl kommen solche Angebote zu spät, doch er hat trotzdem seinen Frieden gemacht. Inzwischen lebt er in der Großstadt und genießt die Anonymität. Durch die HIV-Therapie ist er praktisch nicht mehr ansteckend. In seine alte Heimat fährt er allerdings nicht mehr.
Jan Tuczynski berichtete, und nun zum Sport mit Mats Nicholson.
Mesut Özil hat sein Schweigen gebrochen. In zwei langen Statements via Twitter hat sich der Fußballnationalspieler zum ersten Mal zu dem umstrittenen Foto mit dem türkischen Präsidenten Erdogan geäußert. Özil bereut das Foto nicht. Er habe es aus Respekt vor dem Amt des türkischen Präsidenten gemacht. Matthias Merget berichtet.
Es ist eine Abrechnung Özils mit dem DFB, einigen Medien und einem großen Sponsor. Dem DFB wirft er vor, dass der Verband eine Erklärung von ihm im Fall des Fotos mit dem türkischen Präsidenten Erdogan gefordert habe. Dies aber nicht bei einem großen Sponsor getan hätte, der mit, Zitat Özil, unautorisierter Software gearbeitet hatte und dessen Produkte, so Özil, zurückgerufen wurden. Derselbe Partner hätte ihn auch nach dem Foto mit Erdogan aus einer geplanten Werbeaktion gestrichen. Einigen Medien warf er vor, dass sie seine Herkunft und ein einfaches Bild als Erklärung für eine schlechte Weltmeisterschaft des gesamten Kaders hernehmen, so Özil.
Özil hatte seine zweite Stellungnahme als zweite von drei Mitteilungen gekennzeichnet. Dies ist nun knapp 4 Stunden her, seitdem ist keine weitere Mitteilung erfolgt. Angesichts der deutlichen Vorwürfe auch gegen den DFB ist es kaum vorstellbar, wie Özil und die Nationalmannschaft nochmal zueinander finden sollen. Vieles deutet darauf hin, dass Özil noch verkünden wird, nicht mehr für Deutschland zu spielen. Es sollte die große Vettel-Party werden. Stattdessen wurde es das Vettel-Drama in der Formel 1. In Führung liegend ist der Ferrari-Pilot beim Heim-Grand Prix am Hockenheimring ausgeschieden. Und er siegte ausgerechnet auch noch sein größter Rivale um den WM-Titel, Lewis Hamilton. Volker Hirt berichtet.
Der Tag, als der Regen kam, war einer der schwärzesten in der Karriere von Sebastian Vettel. Er war der schnellste des Wochenendes, führte das Rennen an und rutschte auf kurzzeitig nasser Piste wie auf Seife ins Aus. Danach trocknete die Strecke wieder ab und Lewis Hamilton, der sich von Startplatz 14 durchs Fahrerfeld wühlte und sich keinen Fehler leistete, gewann am Ende sogar souverän. Auch weil ihm sein zweitplatzierter Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas den Rücken vor der Konkurrenz freihielt und Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen auf Platz 3 verwies.
Immerhin, für Sebastian Vettel gibt es schnell die Chance, es besser zu machen. Schon am kommenden Wochenende fährt die Formel 1 in Ungarn. Für die deutschen Reitsportler war es dagegen ein perfekter Tag beim Heimwettbewerb. Markus Ehning gewann den großen Preis der Springreiter beim CHIO in Aachen. Dressurreiterin Isabel Werth feierte ebenfalls einen beeindruckenden Triumph. Die deutschen Radsportler hatten mit dem Ausgang der 15. Etappe der Tour de France nichts zu tun. Der Däne Cort Nielsen gewann das Teilstück nach Carcassonne. Im gelben Trikot des Gesamtführenden fährt weiter der Brite Geraint Thomas.
Sophie vom Sport.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.